This country is at war with Germany.
Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaela Höfner. In diesem Podcast geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg. Ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. Am 19. November 1942 geht die Rote Armee zum Angriff über. Sie schließt die 6. Deutsche Armee ein, die fast die ganze Stadt an der Wolga besetzt hat und besiegt sie innerhalb zweier Monate. Stalingrad wird zum Massengrab für mindestens 163.000 deutsche Soldaten und zu einem Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs. Seither ist die Schlacht ein Synonym für sinnlosen Heldenmut, für Verzweiflung, Hunger, Kälte und Tod, für den mörderischen Größenwahn der nationalsozialistischen Machthaber und des Militärs. In der heutigen Folge taucht ihr ein in die Schlacht von Stalingrad. Ihr erfahrt Fakten und Zeitzeugenberichte rund um das historische Ereignis, das den Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs symbolisiert. Januar 1943, Stalingrad, Stadt an der Wolga. Müdigkeit steckt in all meinen Knochen. Resignation. Ich habe kaum noch Kraft, den Kopf zu heben. Die Einschläge um mich herum nehme ich kaum noch wahr. Seit Tagen habe ich nichts mehr zu essen gehabt. Selbst mein Magen, der vor 2 Tagen noch bitterlich getobt hat, hat inzwischen aufgegeben. Stalingrad. Seit Wochen sitzen wir hier fest. Kein Entrinnen, kein Entkommen. Es ist ein Warten auf den Tod. Im September 1942 sah es noch so aus, als würden wir, die 6. Deutsche Armee, den Widerstand der Sowjets in Stalingrad endgültig brechen. Unser Oberbefehlshaber Paulus hatte noch einmal Verstärkung erhalten. Frische Divisionen und Sturmpioniere, die uns unter die Arme gegriffen haben. Sie sollten die Rote Armee aus dem schmalen Streifen drücken, den sie noch besetzt hielt, und die Russen in die Wolga werfen. Die Eroberung der Stadt war sehr viel schwerer, als wir angenommen hatten. Die Truppen der Roten Armee durften nicht zurückweichen. Um keinen Zentimeter war es ihnen erlaubt, sich zu bewegen. Um die Überlegenheit unserer Luftwaffe und Artillerie auszugleichen, rückten die Rotarmisten extrem eng an unsere Stellungen heran. Häufig waren die Gegner nur 10 oder 20 Meter voneinander entfernt. Wie vielen von ihnen habe ich in die Augen gesehen? Wie viele von ihnen habe ich sterben sehen? Wie viele von uns? Wie die Fliegen sind wir auf beiden Seiten gefallen. Die Sowjets wurden mit ihrer russischen Maschinenpistole P-41 bewaffnet. Anders als unsere deutsche Schmeißer-MP versagte diese nie. Selbst bei Kälte war sie zuverlässig wie ein alter Ackergaul. Dazu fasst ihr Trommelmagazin etwa 71 Schuss. Die Gegner bekamen Handgranaten und Maschinengewehre und wenn möglich eine leichte Antipanzerkanone. Die zogen die Männer dann, wenn sie die Häuser stürmten, in denen wir hausten und warteten. Zuvor hatten sie immer ein Loch in die Wand geschossen. Da die Maschinenpistolen kein Bajonett tragen konnten, entdeckten die russischen Soldaten ihre bis heute andauernde Vorliebe für angeschliffene Spaten. Der Kampf um die Häuser wurde Mann gegen Mann mit Messer und Spaten ausgetragen. Mit eigenen Augen habe ich mit ansehen müssen, wie einer der Russen meinem Freund Werner den Kopf vom Hals gespalten hat. Werner ist innerhalb von Minuten verblutet. Es war nichts mehr zu machen. Rattenkrieg. So hat man die Kämpfe hier in den Häusern genannt. Und dieser Kampf war gnadenlos. Während oben in den Häusern die Soldaten um jedes verdammte Stockwerk gekämpft haben, saßen in den Kellern und der Kanalisation Frauen und Kinder fest. Man hat die Nachricht herumgehen hören, dass diese absichtlich nicht evakuiert worden waren, damit die Russen entschlossener kämpfen konnten. Eine Tragödie. Ich selbst habe 3 Schwestern. Ältere. Wenn ich mir ausmale, dass eine von ihnen hier wäre, mit ihren Kindern. Nein, ich darf jetzt nicht an sie denken. Ihre Gesichter verblassen wieder vor meinem inneren Auge. Die Emotionen, die mein Zuhause mir hervorruft, sind zu stark, als dass meine schmalen Schultern sie tragen können. Ich brauche meine Kraft, um zu atmen. Auf dem ganzen Platz vor mir verwesen die Leichen meiner Kameraden. Wegen der Scharfschützen ist es unmöglich, die Toten zu bergen. Der Qualm der Brände und die Explosionen der Geschosse werden Tag und Nacht von einer unheimlichen Musik unterlegt. Pablos Männer spielen auf einem alten Grammophon in dem Gebäude eine einzige Platte unentwegt ab. Die Musik des Todes. Wie lange ich noch durchhalten werde, weiß ich nicht. Ich bin mir aber sicher, dass es nicht mehr lang sein kann.
Das sind die Sachen, die ich lieber so mache. Ich wollte zur Wolga kommen. An einer bestimmten Stelle. An einer bestimmten Stadt. Zufälligerweise trägt sie den Namen von Stalin selber, aber denken Sie nur nicht, dass ich deswegen dort losmarschiert bin. Die könnte ja auch ganz anders heißen, sondern nur, weil dort ein ganz wichtiger Punkt ist. Dort schneidet man nämlich 30 Millionen Tonnen Verkehr ab. Darunter fast 9 Millionen Tonnen Ölverkehr. Dort fließt der ganze Weizen zusammen aus diesen gewaltigen Gebieten der Ukraine und des Kuban-Gebietes, um nach dem Norden transportiert zu werden. Dort ist das Manganerz befördert worden. Dort war ein gigantischer Umschlagplatz. Den wollte ich nehmen. Und wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich. Es sind noch ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Nun sagen die anderen, warum kämpfen Sie da nicht? Weil ich kein zweites Verdun machen will. Sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßtrupps mache. Die Zeit spielt dabei keine Rolle. Es kommt kein Schiff mehr die Wolga hoch. Das ist das Entscheidende.
Außer Versprechen und Durchhalteparolen erhalten die Wehrmachtssoldaten im Kessel von Stalingrad keine Hilfe von Hitler. Der Gegenangriff, der sie retten soll, glänzt mit einem großen Namen, wird am Ende aber nur von einer Division durchgeführt. Eine ganze Armee ist in Stalingrad eingeschlossen. Ihre Befreiung soll der legendäre Generalfeldmarschall Manstein leiten, Hitlers berühmtester Stratege. Als sein Name im Kessel bekannt wird, schreibt Hauptmann Friedrich Waldthausen begeistert. Gestern Abend schickte der Feldmarschall von Manstein folgendes Telegramm an unser eingeschlossenes Häuflein. Haltet aus, ich hau euch raus. Manstein. Das hat eingeschlagen bei uns. Das war mehr als ein Zug voll Munition und eine Ju voll Verpflegung. Ich habe es gleich allen Soldaten bekannt geben lassen. Die Stimmung der Truppe ist musterhaft. Alles pfeift und singt. Die meisten Kranken sind schlagartig wieder gesund geworden. Alles ist zuversichtlich. Haltet aus, ich hau euch raus. Wenige Tage vorher, am 19. November 1942, hat der Angriff sowjetischer Truppen begonnen, um die deutsche 6. Armee und ihre Verbündeten in Stalingrad einzukesseln. Der Ansturm konnte von den Achsenmächten nicht aufgehalten werden. Ihre kampfkräftigsten Truppen waren in Stalingrad konzentriert. Dort war es den Deutschen trotz verlustreicher Kämpfe nicht gelungen, die Sowjets ganz aus der Stadt zu vertreiben. Die langen Flanken in der offenen Landschaft müssen schlecht ausgerüstete italienische und rumänische Truppen sichern. Sie werden in kürzester Zeit von den russischen T-34 aufgerieben. Schon nach 4 Tagen treffen die Angriffskeile der Roten Armee bei Kalatsch aufeinander. Damit ist die Lebenslinie, die Eisenbahnstrecke, gekappt. Die deutsche 6. Armee, Teile der 4. Panzerarmee sowie rumänische Einheiten mit insgesamt 22 Divisionen und 330.000 Soldaten in Stalingrad sind abgeschnitten. Das Sterben im Kessel geht noch 6 Wochen weiter. Von 330.000 Eingeschlossenen überleben etwa 6.000 den Krieg. Im Winter 1941 ist der Versuch, die Sowjetunion in einem Blitzkrieg niederzuwerfen, gescheitert. Von den 3 Millionen Soldaten, mit denen die Wehrmacht angegriffen hatte, sind im März 1942 bereits mehr als 1 Million tot. In Gefangenschaft geraten oder sie gelten als vermisst. Diese Bilanz des Schreckens kann aber weder Hitler noch seinen Generalstab erschrecken. Die Sowjetunion sei in einer weitaus prekäreren Lage, personell, kriegswirtschaftlich schon so zerrüttet, dass allein die eigene Beharrlichkeit den Sieg in greifbarer Nähe rücken würde. Mit dem Sommerfeldzug 1942 hofft Hitler, den Kampf im Osten zu entscheiden. Erobert werden soll in diesem Sommer Stalingrad. die Krim, das Donnesbecken und vor allem der Kaukasus und die dahinterliegenden Ölfelder um Maikop, Grosnitsch und Baiku. Der russische Süden ist für Hitler ein Land, wo Milch und Honig fließe, und seine Küsten sind die kommende Riviera für die deutschen Volksgenossen, inklusive eines Autobahnanschlusses ins Reich. Jetzt aber soll sein Besitz der sowjetischen Kriegsproduktion den Boden entziehen und das Land bei Stalingrad mit der Blockierung der Wolga in zwei Teile spalten. Mit den so gewonnenen Ressourcen, unter denen das Öl ganz an oberster Stelle steht, lässt sich auch der Krieg gegen England und die USA im Westen in einen neuen Sieg verwandeln. Die Hauptoffensive, die im Sommer begonnen worden ist, hat mit den großen Anfangserfolgen Hitler erst in euphorische Stimmung und dann in das von Wutausbrüchen begleitete Gefühl versetzt. Zeit und Öl könnten ihm davonlaufen. Ursprünglich sollten die Heeresgruppe A und die Heeresgruppe B in mehreren aufeinanderfolgenden Schritten gemeinsam die russischen Truppen zwischen Don und Stalingrad vernichten, um dann den Angriff auf den Kaukasus zu beginnen. Davon ist am 23. Juli 1942 in einer neuen Weisung von Hitler nicht mehr die Rede. Die für das Vorhaben ohnehin schon geschwächten Kräfte werden nun geteilt. Die Heeresgruppe A soll den Kaukasus und die Ölfelder und die Heeresgruppe B, die von der 6. Armee gebildet wird, Stalingrad erobern. Hitler ist nun wieder optimistisch und erklärt seinem Propagandaminister Goebbels, dass er Stalingrad in wenigen Tagen einnehmen werde. Am 19. August 1942 schreibt Goebbels über dieses Gespräch in seinem Tagebuch. Der Führer will in 2 bis 3 Tagen den Großangriff gegen Stalingrad starten. Diese Stadt hat er besonders auf die Nummer genommen. Er verfolgt die Absicht, sie restlos zu zertrümmern. Es soll hier kein Stein auf dem anderen bleiben. Es ist aus psychologischen, aber auch militärischen Gründen notwendig. Die gegen Stalingrad eingesetzten Kräfte werden vorläufigen Ermessen nach genügen, um die Stadt in 8 Tagen in unseren Besitz zu bringen. Die Operationen im Kaukasus gehen außerordentlich gut vonstatten. Der Führer will, nachdem Maikop in unserem Besitz ist, noch in diesem Sommer und Herbst Grosnitsch und Baku in unseren Besitz bringen. Dann ist nicht nur unsere Ölversorgung gesichert, sondern auch die bolschewistische Ölversorgung gänzlich zerschlagen. Aber damit nicht genug. Der Führer verfolgt den gigantischen Plan, beim Erreichen der russischen Grenze in den Nahen Osten vorzubrechen. Kleinasien in unseren Besitz zu bringen, Irak, Iran, Palästina zu überrumpeln und damit England nach dem Verlust der ostasiatischen Quellen die letzten Ölreserven abzuschneiden. Während Goebbels dem geopolitischen Größenwahn seines Führers huldigt, muss in diesen Tagen die mit Pferden bespannte Sanitätskompanie des Internisten Jakob Vogt, noch bevor sie die von Stalingrad liegende Kahlmückensteppe zwischen Wolga und Don erreicht hat, die Hälfte ihrer medizinischen Ausrüstung im Südosten der Ukraine in einem Birkenwald vergraben. Die Sommeroffensive der deutschen Wehrmacht hat die Transportwege der 6. Armee hoffnungslos überdehnt. Es fehlt an Pferden, die wie noch im 19. Jahrhundert eines der wichtigsten Transportmittel des deutschen Heeres sind. Es fehlt an allem, erinnert sich Jakob Vogt. Wagen, Leute, Benzin und auch die Verpflegung wird lange, bevor wir Stalingrad überhaupt gesehen hatten, auf die Hälfte herabgesetzt. Weil unsere Pferde in den Kochtopf wanderten, wurden sie, wenn es ging, durch Ochsen und Kamele ersetzt. Die ungarische Armee setzte Juden als Zugtiere ein. Dort sah ich, wie sie die Karren und Fuhrwerke ziehen mussten. Verschleppte Juden, zehntausende russische Kriegsgefangene, die meist aus Angst vor den deutschen Lagern als Hilfswillige in der Wehrmacht dienen, Soldaten aus Italien, Ungarn, Rumänien und vereinzelte Freiwillige aus anderen Ländern Europas gehören ebenso zur 6. Armee wie die deutschen Krankenschwestern des Roten Kreuzes, die in den Lazaretten hinter der Front die Verwundeten versorgen. Ende August erreicht die Streitmacht Stalingrad. Mehr als 40 Kilometer erstreckt sich die Industrie- und Handelsstadt entlang des Westufers der Wolga. Die Einwohnerzahl ist zu diesem Zeitpunkt durch flüchtende Frauen, Kinder und alte Männer auf annähernd das Doppelte ihrer Einwohner auf etwa 700.000 Menschen angewachsen. Jeden zwischen 16 und 55 Jahren hat das Verteidigungskomitee, dem Stalin untersagt hat, die Zivilisten zu evakuieren, in Arbeitskolonnen gesteckt. Panzergräben und Minenfelder im Westen, mit frauenbesetzte Flakstellungen im Industriegebiet und hohe Erdwälle um die große Erdölraffinerie sollen die Angreifer zurückhalten. Die aber kommen am 23. August, einem Sonntag, aus der Luft. Mehr als 1000 Flugzeuge legen schon an diesem ersten Tag in einem Flächenbombardement Teile der Stadt in Schutt und Asche und töten Tausende von Zivilisten. Eine Armee von mehr als 300.000 Soldaten steht vor der Stadt. Der 19-jährige Leutnant Friedrich Lohstein erreicht als einer der ersten mit seinem Panzer die Wolga-Anhöhen im Osten Stalingrads. Er hat das Gefühl, gegen den unter ihm liegenden Strom sei der Rhein ein armseliges Rinnsal. Man ist siegesgewiss in diesen Tagen. Nicht nur auf dem fairen Feldherrnhügel und im Generalstab, sondern auch in der Mannschaft glaubt man, Stalingrad in absehbarer Zeit zu nehmen. Und für Berthold König, der noch nicht den Kampf um jedes Haus, jeden Treppenabsatz, jedes Kellerloch und selbst um jeden Meter, den nach Fäkalien stinkenden Kanalisationen erlebt hat, ist die Stadt an der Wolga die Erfüllung aller Wünsche. Nachdem wir nämlich die Steppe gesehen hatten und uns vorstellten, dort müssten wir den Winter verbringen, waren wir alle scharf auf die Stadt, wenn wir nicht in der Steppe verrecken wollten. In den nächsten Wochen wird Stalingrad weitgehend besetzt, aber die vollständige Einnahme scheitert am Widerstand der Roten Armee. Mit allgegenwärtigen Drohungen bis hin zur Todesstrafe zwingt sie, wie auf der anderen Seite die Wehrmacht, ihre Soldaten zum Äußersten. Angriff auf Angriff auf die verbleibenden russischen Stellungen sind gescheitert, als der 19 Jahre alte Briefträger Kurt Eichhorn in die Stadt kommt. Er ist Ersatz. Tausende Soldaten sind bereits tot oder verwundet. In fast allen Kompanien ist jeder zweite Soldat ausgefallen. Am 14. Oktober wird Kurt Eichhorn, der bis dahin im Krieg noch nie einen Schuss abgegeben hat, in einen Großangriff auf das Zentrum der Stadt geschickt. Man hat uns vorher gesagt, alle 5 Minuten verlegt die Artillerie das Feuer um 50 Meter nach vorn. In diesen 5 Minuten müssen die 50 Meter genommen werden. Wie der Angriff losging, dachte ich, die Erde geht unter. Es war nur Krach und Feuer, als wenn der Himmel die ganze Erde umpflügt. Menschen haben geschrien, die tödlich getroffen waren. Pferde haben geschrien. Es war eine unheimliche Macht am Werk. Das Inferno. Auf beiden Seiten schoss die Artillerie, aber es nutzte keinem. Gefährlich war das Gewehrfeuer und viele Angriffe mit Handgranaten. Man war immer angespannt voller Furcht und zugleich auch stumpfer und stiller. Alle haben Angst gehabt. Angst vor den russischen Soldaten, die von der Wehrmacht und der Propaganda als bolschewistische Barbaren, die keine Gefangenen machen. Angst aber auch vor den eigenen Vorgesetzten. Je höher im militärischen Rang, desto menschenverachtender ist häufig die Gleichgültigkeit gegenüber den eigenen Mannschaften, der verbliebenen Zivilbevölkerung und den gefangenen Rotarmisten, die, wie später die deutschen Soldaten in russischen Lagern, kaum Aussicht auf ein Überleben haben. Es sind beide Seiten, die Okkupanten wie die Verteidiger, der schon weitgehend zerstörten Stadt, die den Kampf radikalisieren, um jeden Preis. Soweit, dass der damals 21-jährige Schütze Johann Scheins viele Jahre später sagen wird: Wir waren keine Menschen mehr. Nicht allein im Kampf, aber geht in dieser Stadt das Gefühl verloren, doch einmal ein Mensch gewesen zu sein. Ende Oktober, der Kessel existiert noch gar nicht, beobachtet Jakob Vogt auf seinem Hauptverbandsplatz in einer Kirche 6 Kilometer vor Stalingrad einen rätselhaften Vorgang. Wir bekamen dort auch Leute mit nur leichten Verwundungen, die wir versorgten und dann in unserer Kirche hinlegten. Am nächsten Morgen, wenn nach ihnen geschaut wurde, waren sie meist tot. Solche Fälle hat es zuvor noch nie gegeben. Am Anfang haben wir zu wenig darauf geachtet. Erst als sich die Todesfälle mehrten, fragten wir uns, was da passiert. Als diese Fälle wie eine Epidemie um sich greifen und auch Menschen ohne Verletzungen sterben, wird aus Berlin ein Pathologe nach Stalingrad geschickt, der einige der Toten seziert und schließlich dem Oberkommando der Wehrmacht meldet, dass ihre Soldaten im Dienst verhungern. Zu dieser Zeit verschärft der kommandierende General Freiherr von Gablenz einen seiner Befehle, den er schon im September ausgesprochen hatte. Die Lethargie der Mehrheit der Soldaten muss durch aktivere Führung ausgeglichen werden. Ich werde mit aller Strenge, die das Gesetz verlangt, vorgehen. Jene, die auf ihrem Posten an der Front einschlafen, müssen mit dem Tode bestraft werden. In die gleiche Kategorie fällt Ungehorsam, der auf folgende Art zum Ausdruck kommt: Mangelnde Sorgfalt im Umgang mit den Waffen, dem eigenen Körper, der Kleidung, Pferden oder mechanischer Ausrüstung. In den folgenden Wochen wird die 6. Armee, angeleitet von ihren Generälen, die unter dem Kommando von Generaloberst Friedrich Paulus stehen, Hunderte der eigenen Soldaten erschießen lassen. Menschen, die jetzt in der ersten Novemberwoche, in der starker Frost eingesetzt hat, nicht nur unterernährt, sondern auch von Läusen und Durchfallerkrankungen, von Malaria und Typhus gequält werden und meist ohne Winterbekleidung kämpfen und auf ihren Posten stehen sollen. Dahinter verschwindet das Bild der russischen Zivilisten. In der Erinnerung der überlebenden deutschen Soldaten, ebenso wie in der gegenwärtigen öffentlichen Wahrnehmung, in der sie reduziert werden auf die Elendsgestalten inmitten der Trümmer. Auf Frauen und Kinder, die zerlumpt und mit verstörten Gesichtern zwischen der Wehrmacht und der Roten Armee meist vergeblich Wege des Überlebens suchen. Neben der Stadt waren aber bis Ende August rund um Stalingrad 16 Landbezirke von der 6. Armee besetzt worden. Das Gebiet, das später zum Kessel werden wird. Dort, unmittelbar hinter den kämpfenden Einheiten, etablieren sich jetzt die Militärkommandanturen, die eng mit der meist von Russen gestellten Polizei, der Gestapo, dem SD und der Abwehr zusammenarbeiten. Einschüchterungen, Drohungen, Razzien und die Erschießung von Partisanen und Verdächtigen, die zumeist von der Gestapo und den Polizeikräften ausgehen, sind alltäglich. Die russische Bevölkerung soll zu hilfswilligen oder stummen Befürwortern der Besatzungsmacht gemacht werden. Dort, wo sich anhaltender Widerstand zeigt, soll auch deportiert oder gar getötet werden. Das Regime aus Gestapo, SD und Polizei ist skrupellos. Es arbeitet mit Zuckerbrot und Peitsche und spielt mit Hilfe von Spezialisten der Wehrmacht virtuos auf der Klaviatur der Propaganda. Kirchen werden eröffnet, Plakate ausgehängt, auf denen Bauern Land versprochen wird, auch wenn es schließlich meist nur die Kulaken, die Großbauern sind, die ihre von den Sowjets beschlagnahmten Besitztümer zurückerhalten. Kinos werden gegründet und nachdem alle Zeitungen verboten worden sind, deutsche Blätter herausgegeben, wie die Koteltinkower Wahrheit, die eher subtil die nationalsozialistische Ideologie als Religion der Zukunft preist. Ärzte und Angestellte des sowjetischen Staatsapparats werden als Kollaborateure und Agenten des deutschen Besatzungsapparats gewonnen und rücken, ausgestattet mit neuen Filzstiefeln und warmen Jacken, auf die Verpflegungslisten der Wehrmacht. Am erfolgreichsten aber sind die deutschen Besatzer mit ihrer Politik aus Gewalt und Drohungen, aus Geben und Nehmen unter den Jugendlichen. Als gut belohnte Spitzel wird der NKWD später festhalten, führen sie nicht nur Razzien an, mit denen Wehrmacht, Gestapo und SD Jagd auf Partisanen machen, sondern arbeiten auch bei der Polizei, in Dorfverwaltungen, Wirtschaftsämtern der Besatzungsmacht. Diese Situation wissen auch deutsche Offiziere und Soldaten privat zu schätzen und machen, so wie die Akten der NKWD, einen erheblichen Teil der jungen Mädchen zu ihren Mätressen. Johann Scheins erinnert sich. Ich bin herumgestreunt, war neugierig. Die vom Feldgericht, die hatten zwei Busse von der Reichspost und standen mit denen in der Schlucht, schön geschützt. Und die hatten auch Huren. Und als sie mit denen im Bus am Singen waren, habe ich mir einen Dreikantschlüssel besorgt. Hingekrochen, der Kofferkasten ging auf und dann habe ich ein paar Flaschen Schnaps geklaut. Das war ein paar Tage, nachdem der Kessel dicht war. Da haben sie noch gesungen. Der Hitler hatte gesagt, er holt uns raus. Am 19. November 1942 beginnt die Rote Armee, ihre schon seit langem unter großen Geheimhaltung vorbereitete Offensive mit 1 Million Soldaten an 3 Fronten. Im Norden, Süden und Osten von Stalingrad. Es ist neblig und kalt an diesem Tag. Und das von Trompetensignalen eingeleitete Feuer der russischen Artillerie so massiv und heftig, dass es noch aus einer Entfernung von 50 Kilometern von deutschen Soldaten wahrgenommen wird. Weil der Boden zitterte und dröhnte. Der Angriff kommt nicht ganz unerwartet, aber sowohl Hitler wie seine Generäle sind völlig überrascht von seinen Ausmaßen. Denn noch immer gilt für sie die hochmütige und wirklichkeitsfremde Parole, dass die Rote Armee geschlagen sei und kaum noch über nennenswerte Reserven verfüge. 3 Tage braucht General Paulus, bis er das Ziel der russischen Zangenbewegung erkennt. Die vollständige Einkreisung seiner Armee. 290.000 Menschen sind nun eingeschlossen. Zu ihnen gehört auch der Schuhmacher Berthold König, der nach dem Straßen- und Häuserkampf, in dem sein Regiment von den Russen buchstäblich aufgerieben worden war, nun in der Etappe mehr als 20 Kilometer vor der Stadt sitzt. Winterquartiere sollen hier draußen in der Steppe gebaut werden, weil sich die 6. Armee mit der Zerstörung der Stadt auch selbst den Boden entzogen hat, dort den russischen Winter zu überleben. In diese Stellungen hinein platzt der russische Aufmarsch und macht die Etappe mit allen ihren Versorgungseinrichtungen und Depots der Armee innerhalb von Stunden zur Front. Am Morgen, als der Russe angriff, erzählt Berthold König, sah ich, wie in der Nähe ein Lastwagen explodierte und dann ein ganzes Munitionslager in die Luft flog. Aber da haben wir immer noch nicht geglaubt, die Russen greifen an. Dann aber begann ein heilloses Durcheinander. Wir sind stiften gegangen und einfach hingelaufen, wo noch Platz war, wo der Russe nicht war. Alle fuhren kreuz und quer und ich hörte keinen Offizier, der noch irgendeinen Befehl gab. Nur ein Bild steht mir noch ganz genau vor Augen. Ich hatte, als der Angriff losging, Wache. Es schneite leicht, die Flocken tanzten durch die Luft und auf der weiten Steppe lag ein ganz feiner Schnee. Der, mit dem ich auf der Wache war, sagte, das sieht aus wie ein Leichentuch. Und ich dachte, das ist doch einfach makaber, was der da sagt. Aber es war eins. Ein Leichentuch für die ganze Armee. Nach dem ersten Schock verbreiten die Offiziere Zuversicht und die Mannschaften glauben, was sie hören. Das ist nicht das erste Mal, dass wir eingeschlossen sind. Da kommen wir wieder raus. Die Truppe muss nur zusammenhalten. Der Ausbruch jedoch, der in den ersten Tagen noch Aussicht auf Erfolg hat, bleibt aus. Die Generäle bestärken Hitler in der Auffassung, dass ein Rückzug der Anfang vom Ende wäre. Als er am 24. November in einem Führerentscheid Stalingrad, wo es kaum ein noch unversehrtes Haus gibt, zur Festung erklärt, erhält er Unterstützung von seinem Generalfeldmarschall Erich von Manstein. Wieder besseren Wissens. In einem eilig erstellten Lagerbericht teilt er seinem Führer mit, dass der Ausbruch der 6. Armee nicht nur möglich, sondern auch der sicherste Weg sei, um Schlimmeres zu verhindern. In der Stadt und in der Kalmückensteppe zu bleiben, beurteilt er aber als das größte Risiko, um dann als schneidiger Feldherr doch genau dafür zu plädieren. Die eingeschlossene Armee soll pro Tag mit 350 Tonnen aus der Luft versorgt werden. Nicht mehr als eine schöne Illusion. Die tägliche Versorgung bleibt im Durchschnitt unter 100 Tonnen, von denen nur ein geringer Anteil Lebensmittel sind. Bei Temperaturen von mittlerweile minus 20 Grad werden stattdessen Säcke mit Haarwaschpulver, Kisten mit Kölnisch Wasser und in einer Ausgabe der Feldbücherei Oswald Spenglers bizarres Traktat über die Selbstzerfleischung Europas der Untergang des Abendlandes eingeflogen. Nur einer kleinen ausgewählten Gruppe gelingt es, mit den Transportflugzeugen vorläufig in Sicherheit zu kommen. Verletzte und Kranke gehören nicht dazu. Schließlich aber werden noch leicht Verwundete ausgeflogen, die schnell wieder zurück an die Front könnten. Das war schwer zu ertragen, erinnert sich der Arzt Jakob Vogt. Unsere schwer verwundeten Soldaten begriffen, dass sie nicht mehr ausgeflogen wurden. Sie wurden einfach abgelegt. Zugleich wussten sie, dass Spezialisten ausgeflogen wurden oder höhere Offiziere den Schein bekamen, mit dem sie ins Flugzeug steigen konnten. Das mit anzusehen, sich hilflos zu fühlen, war das schlimmste Elend. Man hörte auf zu sprechen, wurde schweigsam. Und wenn die Leute fragten und man antworten musste, dann versuchte man Optimismus in die Stimme zu legen. Und man hörte sich und wusste, dass es vergeblich war. Manstein hat im Dezember seine hochgemute Beurteilung der militärischen Lage längst revidiert. Ohne dabei einen letzten Konflikt mit Hitler zu riskieren, setzt er sich dafür ein, dass die 6. Armee bei der Offensive, die er plant, um den Kessel aufzubrechen, nicht länger stillhält. Sie müsse ihre Stellungen in Richtung Westen zurücknehmen oder ganz aufgeben. Fast im gleichen Atemzug aber lehnt er gegenüber Paulus, der zwar auf Handlungsfreiheit drängt, aber sich vom militärischen Kadavergehorsam nicht trennen kann, jeden Gedanken an Rückzug ab. Gleichsam als Absolution schreibt er dem zaudernden General. Was wird, wenn die Armee in Erfüllung des Befehls des Führers die letzte Patrone verschossen haben sollte? Dafür sind nicht Sie verantwortlich. Beide Generäle haben, ebenso wie das Oberkommando der Wehrmacht, ihre Verantwortung für die ihnen unterstellten Menschen abgestreift und eingetauscht gegen den unbedingten Gehorsam vor ihrem Führer und gegen dessen schwankendes Wohlwollen. 3 Tage vor Weihnachten 1942 bleibt die Operation Wintergewitter, mit dem General Hoth die 6. Armee befreien soll, stecken. Die Armee und ihre Menschen sind nun endgültig zum Faustpfand Hitlers und seiner höchsten Offiziere geworden. Dennoch bindet sie 7 russische Armeen und macht den Rückzug der Heeresgruppe A von den Ölquellen und aus dem Kaukasus in letzter Minute möglich. Man hörte, berichtet Jakob Vogt, den Hoth schießen und rieb sich die Hände. Der kommt, der hat genug Panzer. Und dann hörte man nichts mehr. Es sprach sich schnell rum, er war abgezogen worden. Da kam die Idee auf, Vaterland oder Patriotismus, alles Schnuppe. Ich will überleben. Die, denen du den Treueid geschworen hast, die scheißen auf dich. Die Ration gefrorenes Brot sinkt Ende Dezember auf unter 100 Gramm. Im besten Fall auf 2 Scheiben. Es gibt kaum Feuerholz. Und die Pferde sind als halbrohe Frikadellen, als Suppe und Sülze in die Kochtöpfe gewandert. Die rote, giftige Dichtungsmasse aus den großen Getreidesilos an der Wolga, in die russische Soldaten Kerosin gepumpt haben, wird gegessen. Katzen, Ratten und Mäuse sind zu Delikatessen geworden. Aber der Hunger bleibt. Er ist Begleiter bis in den Tod. Nicht mehr als Kampf, sondern als Wartezeit hat der 28-jährige Student und Oberleutnant Ernst Pribatsch diese Woche im Januar 1943 in Erinnerung. Nachdem Ende Dezember klar war, dass niemand uns entsetzen würde, dass wir auf nichts hoffen konnten, begann eine Wartezeit. Es war, als hätten sie Vieh auf einem Schlachthof in einem Gatter zusammengetrieben und dann werden einzelne Tiere herausgeholt und getötet. Es gab keine Rebellion, es wurde nicht gemeutert. Es war eine Mischung aus Angst und Unruhe und wir kamen uns vor wie dieses Vieh auf dem Schlachthof, wenn es weiß, dass es getötet werden soll.
Und dass sie auch heute, wo wir diese Zwischenbilanz geben, manche sorgenvollen Züge aufweist. Aber sie ist dennoch weit davon entfernt, eine Katastrophe im Gebiet von Stalingrad und im Donbass. Wir würden dem deutschen Volk keinen Gefallen tun, wenn wir bestreiten wollten, dass sich die Lage hier zeitweise sehr ernst gestaltet hatte und dass sie auch heute, wo wir diese Zwischenbilanz geben, manche sorgenvollen Züge aufweist. Aber sie ist dennoch weit davon entfernt, eine Katastrophe auch nur im eigentlichen Wortsinne des Umschwunges bedeuten zu können. Dass es dazu nicht gekommen ist, ist nicht zum kleinsten Teil das Verdienst derer, von deren Taten seit Wochen und Monaten tagtäglich der Bericht des OKW meldet, der Kämpfer von Stalingrad. Seit geraumer Zeit ist der Raum um diese wichtige sowjetische Industriestadt zu einer Festung, freilich nur zu einer improvisierten, geworden, in der eine deutsche Armee von allen Seiten immer und immer wieder berannt, von allen Erstverbindungen abgeschnitten, gegen sowjetische Kräfte sich behauptet, die nach Zahl und Bewaffnung weit überlegen sind. Es ist ein unendlich schweres Ringen, das sich hier vollzieht, und jeder einzelne derer, die dort stehen, weiß, welches Schicksal ihm und seiner Truppe beschieden sein kann. Es kann das Schicksal der Nibelungen im brennenden, von Hunnenwaffen umklirrten Festsaal des Königs Etzel werden. Todtrotzend und treu fechten die Männer des Generaloberst Paulus ihren Heldenkampf. Es ist ein Kampf mit dem Rücken gegen eine Wand. Ein Kampf, der keinen Rückzug, kein Ausweichen, nur Behauptung oder Untergang kennt. Der Ausgang dieses ungleichen Kampfes sein, wie er wolle. Der operative Nutzen dieses heldischen Widerstandes liegt schon heute klar zutage. Es ist nicht zu viel gesagt, wenn wir behaupten, dass das Halten der Armee Paulus durch Wochen und Aberwochen die operative Entwicklung im Südteil der Ostfront aufs Stärkste beeinflusst hat. Mehr noch, das unbezwungene Stalingrad hat schwerstes Unheil abgewandt. Die schweren Opfer, die seine tapferen Verteidiger gebracht haben und die vielleicht noch schwereren, die ihnen auferlegt sein können, sind nicht umsonst gebracht.
Verraten fühlen sich die Menschen und von ihrer eigenen Führung, von Hitler und den Generälen zum Tod verurteilt. Das Aufbegehren jedoch bleibt aus. Erstickt von Kraftlosigkeit, vom Verlust der Hoffnung, von der Angst vor den Vorgesetzten, die sich doch nicht überwinden lässt. Aber es ist in den Köpfen, wie es der Arzt Jakob Vogt in seiner Kirche erlebt, in der längst ohne Betäubungsmittel amputiert wird, in der es keine Medikamente und keinen Verbandstoff mehr gibt. Die Leute sagten sich, wir werden abgeschrieben. Wir sollten Stalingrad halten, damit die Front im Süden nicht ganz zusammenbricht. Das heißt, ich soll vernichtet werden. Als das den Leuten klar wurde, da glaubten sie zu Hause, würden ihre Angehörigen sich das nicht bieten lassen. Sie würden auf die Barrikaden gehen, Hitler und seine Regierung stürzen und das Militär davonjagen. Sie glaubten, es würde eine Revolution kommen. Unter den Mannschaften wächst die Verweigerung, auch wenn sich Überlebende höherer Offiziere später gern an die Disziplin bis zum letzten Augenblick erinnern. Der Oberleutnant Ernst Pribatsch, der mit einer Gruppe Soldaten die Russen aufhalten soll, sagt ihnen, dass sie sich aus dem Staub machen sollen. Und alles hat sich zerstreut. Auch für den gefreiten Berthold König ist Apathie und Verweigerung eine alltägliche Erfahrung in den letzten Wochen. Im Januar funktionierte das mit der Befehlsgewalt nicht mehr. Das erlebte man jeden Tag, dass Offiziere kamen, auch mit der Pistole und sagten, du musst an die Front auf. Dann antworteten die, du kannst mich ja erschießen, ich habe keine Lust mehr, ich mache nicht mehr mit. Bei den meisten Offizieren hat sich dann aber die Erkenntnis durchgesetzt, dass es dem Ende zuging. Das Ende kommt für Berthold König am 15. Januar. Einige Tage nachdem Paulus eine Kapitulation abgelehnt und die Rote Armee mit einem Großangriff begonnen hat, um den Kessel zu spalten. In heilloser Flucht, erinnert er sich, strömte alles zurück nach Pitomnik. Auf dem Flugfeld, einem ehemaligen Maisfeld, das unter Schneewehen begraben liegt und von den Russen bereits bedrängt wird, sieht Berthold König tausende Verwundete, die auf dem freien Feld liegen. Halb eingeschneit waren sie, und wer noch laufen konnte, ging einfach über die hinweg. Ich habe nur gedacht, du darfst den Verstand nicht verlieren. Ein Großteil der Lanzer war nicht mehr bei Sinnen. Die schlugen sich mit dem Stahlhelm auf dem Kopf oder waren völlig apathisch. All das Elend hat sich um den Verstand gebracht. Und dann der eisige Wind, die Kälte, in der die Glieder abfrieren und nichts zu essen. Die sind übergeschnappt. Das letzte Flugzeug verlässt am 21. Januar den Befehlslandeplatz Skumrak, nachdem Pitomnik in die Hand der Russen gefallen ist. In ihm sitzt Berthold König, ohne dass ihn jemand aufgehalten hätte. Die Männer aber, die sich in letzter Verzweiflung an die Fahrgestelle klammern, sind eine der Legenden rund um Stalingrad. Weder der gefreite Otto Thalheimer, der bis zum Schluss als Funker auf einer der Maschinen fliegt, noch Berthold König haben sie gesehen. Das Elend, sagt König, war furchterregend. Es sah aus, als ob alles drunter und drüber geht. Aber als die Maschine beladen wurde, da sind die Soldaten nicht losgestürzt. Die waren längst zu schwach und apathisch. Auch dass er gemeinsame Quälen der Hunger deutsche Soldaten und russische Zivilisten gleich gemacht habe und dass man, wie ein deutscher Offizier im Fernsehen erzählt hat, nur noch Mensch gewesen sei, gehört zu den Mythen, die das Grauen zudecken. In den letzten Tagen berichten sowjetische Kundschafter aus dem Kessel an den NKWD, dass sich nicht wenige Soldaten der eingekesselten Truppen nur noch durch ihre Beraubung der Bevölkerung ernähren können. Es ist die Fortsetzung eines vom Generalstab der 6. Armee angeordneten Plünderung, in der geführt von den russischen Dorfältesten und begleitet von Wehrmachtssoldaten im ganzen Kessel Lebensmittel, Vieh, Kleidung, Schuhe und Bettdecken konfisziert werden. Was die Menschen, Russen wie Deutsche, dann schließlich noch gleich macht, ist, dass es nichts mehr gibt, außer vielleicht einem Stückchen Brot in der Tasche eines Toten, dessen Kleidung noch nicht durchwühlt worden ist. Jetzt, in den letzten beiden Wochen, erlebt der Arzt Jakob Vogt, wohin Hunger und Verzweiflung Menschen treiben können. Auf seinem Verbandsplatz liegen die ausgezogenen nackten Toten, deren Kleidung man braucht, auf einem Stapel wie Eisenbahnschwellen. Vergraben konnten wir die nicht mehr. Festgefroren lagen sie da, und die Leute gingen hin und rangierten die Leichen. Sie schnitten ihnen die Arschbacken raus und haben sie gekocht. Das ging schon vor dem Ende los und auch nach der Gefangennahme, als ein Teil der Leute noch frei in Stalingrad herumlaufen konnten, wurde Menschenfleisch gekocht und gegessen. Vereinzelt kommt es noch zu Kämpfen, von Offizieren erzwungen oder angeleitet, von der Angst, von einem Russen erschossen oder mit dem Spaten erschlagen zu werden. Die große Zahl der Überlebenden hat aber längst resigniert. Es gab, erinnert sich der Offizier Ernst Pribatsch, in der Innenstadt schon keine Häuserkämpfe mehr. Bei uns saßen alle im Keller, versuchten sich aus allem rauszuhalten. Nicht allein der Verlust der Befehlsgewalt bestimmt jetzt das Bild der Armee, sondern auch wachsende Anarchie und Selbstmorde in großer Zahl. Es sind in der Mehrheit Verzweifelte, die sich nichts anderes mehr vorstellen können als einen Tod, den ihre Generäle für sie vorherbestimmt haben. Sie töten sich einzeln, gegenseitig und auch im Kollektiv. Ich habe gesehen, erinnert sich Johann Scheins, wie sie aus den russischen Häusern kamen. Das waren 200, 300 Mann. Auf das Eis von der Wolga haben sie die Munition gepackt. Hingestellt mit allem Mann. Es lebe Deutschland. Dann gab es einen Knall. Das Eis ging unter Wasser, kam wieder hoch, drehte sich ein paar Mal und die waren weg. Die wussten nicht mehr weiter und hatten ein paar Fanatiker bei sich. Die Fanatiker sind noch da. Es sind Einzelne, meist hohe Offiziere in den Stäben. In den letzten Funkmeldungen, aus dem nun zwei Teile gespaltenen Kessels, den die Rote Armee bis auf die Städte zusammengeschnürt hat, weht die Hakenkreuzflagge über Stalingrad. Und kämpfen die Soldaten ohne schwere Waffen, bis zum letzten Erschöpfungszustand. Im Chor mit der Propaganda von Goebbels verbreiteten Paulus und einige seiner Offiziere das Heldenepos vom Kampf bis zum letzten Mann. Unser Kampf, funkt Paulus am 29. Januar an Hitler, möge den lebenden und kommenden Generationen ein Beispiel sein. Auch in der hoffnungslosesten Lage nie zu kapitulieren. Dann wird Deutschland siegen. Auch diese Legende hat überlebt und wird heute verwandt, um von den einfachen Soldaten zu erzählen, die fanatisch bis zum Schluss gewesen seien. Am 30. Januar 1943 ergibt sich erst der Nord- und zwei Tage später auch der Südkessel der Roten Armee. 92.000 Menschen kommen in russische Gefangenschaft. Fast alle krank, halb verhungert und viele von ihnen verletzt. Es kommt zu Erschießungen, Misshandlungen und Plünderungen. Die Masse der Gefangenen aber bleibt zunächst am Leben und wird in Gefangenenlager gesperrt. Von ihnen sind nur 5.000 zurückgekehrt. 150.000 Deutsche aber, die in Stalingrad waren, gelten heute noch als vermisst. Auch jetzt noch gibt es immer noch viele Familien, die nach dem Großvater, dem Vater und dem Bruder suchen.
Aus dem Führerhauptquartier, 3. Februar 1943. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der Kampf um Stalingrad ist zu Ende. Ihrem Fahneneid getreu ist die 6. Armee unter der vorbildlichen Führung des Generalfeldmarschalls Paulus der Übermacht des Feindes und der Ungunst der Verhältnisse erlegen. Ihr Schicksal wird von einer Flakdivision der deutschen Luftwaffe, zwei rumänischen Divisionen und einem kroatischen Regiment geteilt, die in treuer Waffenbrüderschaft mit den Kameraden des deutschen Heeres ihre Pflicht bis zum Äußersten getan haben. Unter der Hakenkreuzflagge, die auf der höchsten Ruine von Stalingrad weithin sichtbar gehisst wurde, vollzog sich der letzte Kampf. Generale, Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften fochten Schulter an Schulter bis zur letzten Patrone. Das Opfer der Armee war nicht umsonst. Sie starben, damit Deutschland lebe.
Insgesamt lässt sich sagen, dass die erste für die Wehrmacht vernichtende Niederlage im Krieg gegen die Sowjetunion die Kriegssituation nachhaltig verändert hat. Das Gesetz des Handelns ging nunmehr auf die Rote Armee über. Weitreichender als die militärischen Folgen waren die Auswirkungen auf die Moral der deutschen Bevölkerung. Ein Großteil der von der Dimension dieser Niederlage erschütterten Deutschen erkannte den Wendepunkt des Krieges an der Ostfront. Auch der Versuch der deutschen Führung, den Untergang der 6. Armee als grandioses Heldenepos darzustellen, sowie die Ausrufung des totalen Krieges durch Goebbels am 18. Februar 1943 beseitigten die aufkommenden Zweifel am deutschen Endsieg nicht. Vielmehr war unmittelbar nach Ende der Kämpfe in Stalingrad in deutschen Großstädten die Jahreszahl 1918 zu lesen. Unter Lebensgefahr auf Hauswände gepinselt, als Mahnung an die deutsche Niederlage im Ersten Weltkrieg. Die Bilanz der Schlacht. Mehr als eine 500.000 Tote auf sowjetischer Seite, darunter zahlreiche Zivilisten. Stalin hatte eine Evakuierung der Stadt lange verhindert. Bereits in den ersten Tagen kommen mehr als 40.000 Bürger von Stalingrad durch deutsche Luftangriffe ums Leben. Und die Armee des deutschen Naziregimes geht, besonders an der Ostfront, brutal auch gegen Zivilisten vor. Von den rund 75.000, die bis zum Ende der Kämpfe bleiben, verhungern oder erfrieren viele. Auf deutscher Seite schwanken die Schätzungen der Gefallenen zwischen 150.000 und 250.000. Von den fast 100.000 Deutschen, die in sowjetische Kriegsgefangenschaft kommen, kehren bis 1956 nur etwa 6.000 Überlebende nach Deutschland zurück. Darunter ist Friedrich Paulus. Wenn auch du dir diese Folge angehört hast, dann gehörst auch du zu den Zeitzeugen, die dazu beitragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Somit trägst auch du einen Teil der Flamme weiter. Wenn du den Podcast gerne unterstützen möchtest, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung auf Spotify, Apple oder auch einer anderen Plattform freuen. Außerdem kannst du den Podcast gerne Freunden und Bekannten weitererzählen. Wenn du jemanden kennst, der seine Geschichte gerne mit mir teilen möchte, dann schreib mir sehr gerne eine E-Mail. In der nächsten Folge erwartet dich wieder ein spannendes Interview. Schalte das nächste Mal also auch unbedingt wieder ein, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.